Also sowohl auf Whisky-Messen als auch Tastings und anderen Whisky-Veranstaltungen habe ich häufig die Erfahrung gemacht, dass viele Glenlivet für eine Whisky-Marke für Einsteiger halten. Wenn man dann aber fragt, wieso sie Glenlivet besonders für Einsteiger geeignet halten, dann kommt häufig die Aussage, Glenlivet ist leicht und überfordert den Whisky-Neuling nicht gleich. Und ja, eventuell hast du eine ähnliche Aussage über Glenlivet schon mal gehört. Und bist du schon eine Weile in der Malt-Whisky-Szene unterwegs, bin ich mir wirklich sicher, dass dir diese an der einen oder anderen Stelle schon mal begegnet ist. Aber ich muss wirklich sagen, die Aussage stimmt in keinster Weise. Denn auch wenn diese Meinung gern auf Messen oder in Foren geteilt wird, ist Glenlivet, und ich spreche jetzt da vor allem von deren preisgünstigen Produkten, wirklich nicht die beste Wahl, um in die Welt der Single Malt einzusteigen. Also aus pädagogischer Sicht macht es wirklich wenig Sinn, einen Einsteiger mit dem Standardangebot von Glenlivet begeistern zu wollen. Gut, also aus preislicher Sicht vielleicht schon, weil teuer sind einige Glenlivet Whiskys im Kernportfolio nicht. Aber hinsichtlich eines anderen Punktes macht das wirklich keinen Sinn. Denn weißt du, was einen Einsteiger für Single Malt Whisky wirklich begeistert? Das ist ein Erfolgserlebnis. Also riecht er oder sie ohne Tasting-Vorkenntnisse Aromen wie jetzt zum Beispiel Apfel, Ananas oder Schokolade, dann folgt Begeisterung. Wie aber soll dies eine Whisky-Marke schaffen, deren Standardangebot aus Nuancen aufgebaut ist? Also um das Bouquet von Glenlivet Single Malts zu entschlüsseln, brauchst du letzten Endes Erfahrung und Expertise. Und in dieser Episode möchte ich dir daher einen Leitfaden geben, der dir die Suche eben erleichtern soll. Also eine Art Anleitung, mit deren Hilfe du die Nuancen in einem Glenlivet entdecken und nachvollziehen kannst. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reit. Bevor wir jetzt gleich loslegen mit Glenlivet, möchte ich dich noch zu uns in den Eifer Spirits Whisky Club auf Facebook einladen. Also die Whisky Community zu diesem Podcast. Dort findest du dann zahlreiche Whisky-Fans vom Einsteiger bis zum Profi aus der Industrie und mit denen du über unser gemeinsames Hobby diskutieren kannst. Und zudem verlosen wir jeden Monat unter den Top-Kommentatoren einen neuen High-End-Whisky. Deine kostenfreie Beitrittsanfrage, die kannst du jederzeit einfach auf Facebook stellen. Dort einfach nach Eifer Spirits Whisky Club suchen. Und ja, um es dir noch einfacher zu machen, den Link zum Whisky Club, den findest du auch in der Beschreibung dieser Episode. Da einfach draufklicken und deine kostenfreie Beitrittsanfrage stellen. Okay, und jetzt würde ich sagen, starten wir mit Glenlivet. Denn wenn du Whisky-Fan bist, wovon ich jetzt mal ausgehe, da du diesen Podcast hörst, vermute ich mal, dass du schon einen Glenlivet probiert hast. Vielleicht den Founders Reserve, vielleicht den 12-Jährigen oder auch einen der selteneren oder der hochpreisigeren. Warum ich das jetzt vermute, das ist einfach seine brutale Verfügbarkeit. Also dieser Standardtropfen von Glenlivet, den findest du so ziemlich überall, wo es ein bisschen besser sortiertes Spirituosenregal gibt. Und wenn dir jetzt daher jemand die Frage stellt, ob du Glenlivet empfehlen könntest, ja, was würdest du da antworten? Ich muss sagen, ich tue mich mit der Antwort auf diese Frage wirklich, wirklich schwer. Und wirklich viel schwerer als bei zahlreichen anderen Malt Whisky Marken Schottlands. Denn auf der Pro-Seite steht, dass Glenlivet im höherpreisigen Segment unglaublich geile Whiskys produziert. Und ja, ich muss wirklich sagen, hochpreisig ist bei Glenlivet gar nicht mal so hoch. Ab 50 Euro gehen da wirklich schon die Top-Qualitäten los. Aber auf der anderen Seite stehen die Single Malts, ja, die du beinahe überall findest. Und die, muss ich sagen, sind ja eher nicht so mein persönlicher Fall. Und das hat einen Grund. Denn in diesem Preisbereich, wo sich jetzt zum Beispiel der Founders Reserve von Glenlivet befindet, spricht man vor allem Einsteiger an. Das Problem ist nur, dass der Founders Reserve als auch der 12-Jährige aus meiner Erfahrung denkbar schlechte Whiskys für Einsteiger sind. Also klar, die kosten nicht viel, aber sie bieten dem Einsteiger auch nicht viel. Denn das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass diese Whiskys nicht viel zu bieten hätten. Aber das, was sie können, das entdeckt man einfach nicht ohne eine gewisse Technik und Erfahrung bei der Verkostung. Also für Einsteiger hat Glenlivet wirklich viel mehr zu bieten, wenn man weiß, welche deren Whiskys man aus deren Portfolio auch nehmen muss. Das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass Glenlivet zunächst mit dem 12-Jährigen als unterste Standardqualität über Jahre gut gelaufen ist. Dann hat man diesen aus dem Portfolio genommen und ihn durch den Founders Reserve ersetzt. Also man hat einen 12-Jährigen, einen Whisky mit Altersangabe, durch ein No-Age-Statement ersetzt. Also das heißt, der Einstiegswhisky von Glenlivet hat jetzt nicht nur seine Altersangabe verloren, ja, sondern gleichzeitig auch noch einige Euros. Also im ersten Blick vielleicht sogar deutlich kundenfreundlicher, weil als Einsteiger muss man dann nicht so viel Geld dafür ausgeben. Aber der niedrige Preis, der Preis allein hat es halt nicht gebracht. Das Ding hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Auch nicht durch den günstigeren Preis. Ich will jetzt nicht sagen, das Ding war ein Flop. Dazu fehlt mir jetzt die Kenntnisse über die Interna und die ganze marktwirtschaftliche Situation, die der Konzern, das Unternehmen natürlich nicht so rausgibt. Aber die Folge war, nach kurzem Intermezzo hat Glenlivet den 12-Jährigen doch wieder auf den Markt gebracht. Aber jetzt wirklich egal, ob Founders Reserve, der 12-Jährige oder ja, die wirklich, wirklich geniale Natura-Serie, Glenlivet basiert auf einem wirklich genialen Haustier. Und ja, das dem Grunde nach seit 200 Jahren. Denn zu Beginn des 19. Jahrhunderts erlegte Glenlivet einen Whisky-Stil an den Tag, der zur damaligen Zeit ja eine Art Kuriosum war. Also anders als das Gros der schottischen Malls aus der Speyside und den Highlands, begann Glenlivet einen leichten Stil zu produzieren. Also Grazil-Aromen, dezente Textur. Und das war ein Schlag ins Gesicht für viele andere Destillerien aus Schottlands Norden. Die sahen einfach ihren schweren, voluminösen Stil und ja auch ihre Tradition verraten. Und heute ist Glenlivet ähnlich wie damals, auch wenn sich Aromatik und Textur etwas gewandelt haben. Also industrielle Hefe dazugekommen, neue Gerstezüchtungen dazugekommen. Das hat alles Auswirkungen. Also solche Auswirkungen, dass du heute in einem New Make von Glenlivet vor allen Dingen vier Aromen entdeckst. Und zwar ist das so Nuancen von Blüten, von Bananen, von Apfel und so eine gewisse Frische. Also das sind so die charakteristischen New Make Aromen von Glenlivet. Und nimmst du jetzt einen Schluck eines Glenlivet Whiskys, dann wird der deine Zunge nicht brutal nach unten drücken. Du wirst jetzt auch nicht die Vielzahl an Aromen, die in deine Nase strömen können, davon wirst du nicht überfordert. Denn sowohl in der Nase als auch im Mund sind die Malts von Glenlivet Leichtgewichte. Dafür sorgt die Destillerie schon, also mit Fermentationsdauer, mit Destillation, mit ihrem Fassmanagement. Also diesen Stil, der wirklich grazil und nur mit etwas Know-how zu entschlüsseln ist, den verfolgt Glenlivet ganz bewusst. Und das ja seit 1824. Also Glenlivet war die erste Malt-Destillerie nämlich, der gesamten schottischen Speyside, die mit offizieller Lizenz Whisky produzierte. Das heißt, sie grenzte sich allein schon dadurch aus, dass sie sich als Speyside-Destillerie, als erste Destillerie in Schottlands Norden, eine Lizenz holte. Das heißt, sie zahlte Steuern, durfte dafür aber offiziell produzieren und vertreiben. Ja, und das war natürlich ein totaler Affront gegen die anderen Highland- und Speyside-Brennereien, die ja fast schon traditionell illegal brannten. Also eine Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden galt da für viele wirklich als absolut inakzeptabel. Und dass Glenlivet Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Produktion legalisierte, ging dann natürlich sehr vielen gewaltig gegen den Strich. Also so gegen den Strich, dass George Smith, also der Gründer von Glenlivet, zeitweise nur mit Schusswaffe aus dem Haus ging. Ja, aber das war nur die eine Art, wie sich Glenlivet damals vom Gros der nördlichen Brennereien abgrenzte. Also sowohl die Lizenzierung, die steuerrechtliche Legalisierung, das war nur die eine Seite, wie sich Glenlivet abgrenzte. Um nämlich die Abgrenzung zu den schweren, damals noch illegalen Bränden deutlich zu machen, entschied sich die Destillerieführung im frühen 19. Jahrhundert für einen leichten Whisky-Stil. Also diese Art Single Malt, die verfolgt Glenlivet damals, hat es damals verfolgt und verfolgt sie auch noch heute. Und zwar, indem sie an folgenden Stellschrauben bei der Produktion dreht. Zum einen hat sie eine Fermentation von Pi mal Daumen 54 Stunden. Dann ist der Gehalt an Phenolderivaten an der Gerste weniger als 1 ppm. Gut, das ist jetzt für die Speyside nicht ungewöhnlich, auch wenn die ein oder andere Brennerei neben ihrer ungetorften Linie auch die ein oder andere getorfte Linie führt. Aber manche Speyside-Brennereien haben trotzdem so einen ganz, ganz geringen Phenolgehalt, einfach um die Komplexität des Destillats, des Numex und damit des Whiskys, ein bisschen zu erhöhen. Das heißt, du merkst dann nicht deutlich, dass, oder du hast nicht das Gefühl, dass es hier wirklich ein rauchiger Whisky ist. Aber diese paar ppm auf der Gerste, die führen dazu, dass das ganze Destillat deutlich komplexer wird. Das ist jetzt bei Glenlivet nicht der Fall. Die haben weniger als 1 ppm. Das ist schon, ja, das gerade mal, dass es messbar ist. Geschweige denn, dass es mit unseren menschlichen sensorischen Möglichkeiten wahrnehmbar ist. Das ist fast de facto nicht möglich. Dann kommt die Größe und die Volumen der Pot Stills von Glenlivet charakteristisch und damit wirklich starken Einfluss auf den Numex und auf diesen leichten Stil. Und dann kommt noch dazu die Klarheit der Maische. Denn man kann sagen, je klarer die Maische ist, desto mehr fruchtige Esternoten kommen dann in den Whisky. Und ja, hierdurch erreicht dann Glenlivet einen Numex mit einem mittelschweren Körper, sauberer Textur und einem Bouquet voller Blüten und Früchte. Also auf dieser Schiene des leichten Whiskys, da fährt Glenlivet seit dem frühen 19. Jahrhundert. Allerdings muss man sagen, es gibt einen markanten Unterschied zwischen den Tropfen der Destillerie, die du heute im Regal findest, und zu denen zu Zeiten des Gründers George Smith. Also ursprünglich konzipierte die Destillerie ihren Hausstil so, dass Ananas als Note heraussticht. Und das steht total im Gegensatz zu heute. Seit Jahrzehnten ist nämlich Apfel das dominante Merkmal im Hausstil von Glenlivet. Also in beiden Richtungen ist wirklich allerdings gemein, dass sie Teil eines dezenten, zurückhaltenden Bouquets sind. Das heißt nicht, dass es schwach an Aromen ist. Es ist durchaus komplex und das muss ich wirklich sagen, das schätze ich extrem an Glenlivet, dass sie schaffen, mit Nuancen und zurückhaltenden Aromen trotzdem ein unglaublich komplexes Destillat zu erzeugen. Also das zeigt auch, wie unglaublich kompetent die Leute bei Glenlivet sind, wenn es um Herstellung von Whisky geht. Aber man muss diesen Stil auch mögen. Also das ist jetzt kein Stil, der einem wirklich so die Aromenkeule gleich aus dem Glas um die Nase feuert. Es ist wirklich ein dezentes und zurückhaltendes Bouquet. Und das hat logischerweise dann auch Folgen für die Auswahl der Fässer. Also möchte jetzt Glenlivet ihren Hausstil nicht gleich mit sämtlichen Holzeinflüssen niederbügeln, dann benötigt sie Fässer, die zurückhaltend sind. Gut, zumindest was die ersten Jahre der Fassreifung angeht. Also deren Numex, der mit 68 bis 70 Volumenprozent aus den Pot Stills fließt, muss langsam und behutsam mit Aromen gefüttert werden. Klar, der wird dann noch verdünnt, der kommt nicht mit 68, 70 Volumenprozent in die Fässer, wird verdünnt. Aber dieser Numex, wie gesagt, der ist grazil, ist fein. Und ja, wenn man den jetzt zum Beispiel in ein Virgin Oak Fass packt, also ein neues, ausgebranntes Fass, wie jetzt zum Beispiel, wie das jetzt bei in der Bourbon-Industrie der Fall ist, bei Straight Bourbons, das wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre das der totale Overkill für einen Glenlivet Whisky, weil er einfach total vom Holz erschlagen wird. Also diese grazilen Noten da drin, die haben einfach keine Chance, diesem unglaublich intensiven und sofortigen Holzeinfluss irgendwas entgegenzusetzen. Also sie können denen keine Paroli bieten. Das ist, ja, das kannst du dir vorstellen, wie so kleine Baumsprösslinge, überall schöne, kleine, dezente Baumsprösslinge, Blumensprösslinge und dann rollt ein Panzer drüber. Das ist, ja, dann ist es vorbei mit den feinen, grazilen Noten, beziehungsweise auch mit den kleinen, süßen Baumsprösslingen. Also, es braucht wirklich erstmal zurückhaltende Fässer, denn wenn du dir den Prozess der Reifung mal ansiehst, dann beginnt eigentlich unmittelbar nach der Destillation so der Abbau des Roh- beziehungsweise des Feinbrandcharakters. Also so, ja, Eigenschaften wie alkoholische Schärfe, wie metallischer Charakter. Der wird relativ schnell abgebaut durch die oxidative Reifung. Aber während der Zeit deutlich langsamer, aber auch über die Jahre wird kontinuierlich der aromatische Einfluss von Getreide oder auch allgemein von Torf oder auch die Aromen aus der Gärung und der Destillation sukzessive, aber ganz langsam abgebaut. Und das erfolgt über viele Jahre. Und wenn man jetzt diesen Numex, bei dem jetzt hier die sogenannte subtraktive Reifung abläuft, die Reifung, bei der was abgebaut wird, wenn man dem jetzt das Holzfass gegenüberstellt, was ja auch Aromen hinzugibt infolge der additiven Reifung, dann muss man hier genau das Gleichgewicht treffen. Also wo treffen sich der Einfluss des Holzes und der Abbau der ursprünglichen Aromen, also des Hausstils. Und diesen Punkt zu treffen, dieses Optimum, das ist halt die Kunst auch bei der Whiskyherstellung. Und wenn jetzt dieser Rohbrandcharakter, selbst der Rohbrandcharakter, noch nicht stark reduziert wurde, wir jetzt aber gleich ein Fass nehmen, was gleich volle Kanne loslegt. Dann läuft die additive Reifung viel zu schnell, als dass die ungewünschten Aromen abgebaut werden könnten. Und im Falle von Glenlivet sind dann auch nicht viele intensive Aromen vom Chromeda auf da, die dem was entgegensetzen könnten. Das heißt, Glenlivet's Newmake in ein neues, ausgebranntes Fass, am besten noch aus europäischer Eiche, reinzupacken, hätte wirklich zur Folge, dass da kein guter Whisky rauskommt. Also wie gesagt, würde Glenlivet ihren Feinbrand gleich nach der Destillation in, ja sagen wir, neue, ausgebrannte Fässer aus europäischer Eiche stecken, dann trete der Fall ein, dass du einen Whisky bekommst, der, ja, kein besonderes Highlight ist. Also Holz killt hier echt brutal den Hausstil. Klar, es gäbe hier und da noch Stellschrauben, selbst bei einem neuen Fass aus europäischer Eiche, die den Einfluss und die additive Reifung ein bisschen zu bremsen, durch die Temperatur, die Lagerposition und so weiter. Aber dem Grunde nach ist das im Falle von Glenlivet keine optimale Voraussetzung. Also Destillat, das würde mit Aromen und Farbstoffen nur so bombardiert werden, noch bevor die subtraktive Reifung ihr Optimum erreicht. Also Glenlivet's Newmake hätte dem Holz in diesem Fall nicht viel entgegenzusetzen. Das ist jetzt nicht so wie bei anderen Destillerien, wie zum Beispiel bei Craigenmore, Mortlach oder McAllen. Die können schon mit ordentlich Holzeinfluss umgehen. Die können dem was entgegensetzen, weil sie schwerer sind. Glenlivet nicht. Wenn man jetzt aber einen fertigen Glenlivet im Glas hat, und also der hat jetzt schon einige Jahre hinter sich, das war auch eine gute Fassauswahl, dann muss ich sagen, profitiert man extrem bei Glenlivets davon, wenn man sie mit einer entsprechenden Trinktemperatur genießt. Also wichtig ist bei diesen Malts, dass man die Temperatur nicht zu hoch schraubt. Aber problematisch, aber auch wieder nicht zu kalt. Das heißt, durch diese grazilen Aromen habe ich den Eindruck gewonnen bei Glenlivet, die sind extremst temperatursensibel. Aber wenn man die einmal erreicht hat, wird man wirklich gut bedient mit wirklich tollen Whiskys. Und da muss ich auch sagen, selbst bei den günstigeren Whiskys, wie zum Beispiel den 12-Jährigen, kriegt man da teilweise wirklich tolle Momente, tolle Genusserlebnisse. Nur sie sind halt, wie gesagt, aus diesem Punkt, dass man halt wirklich ein bisschen eine Technik mitbringen muss, ein bisschen Expertise, nicht für Einsteiger geeignet. Aber wenn man ein paar Sachen beherzigt, kriegt man auch wirklich mit dem 12-Jährigen für wenig Geld tolle Genussmomente. Und aus meiner Sicht muss ich sagen, Textur und Bouquet kommen bei einem Whisky von Glenlivet am besten heraus, wenn man sie jetzt ungefähr bei Pi mal Daumen 20 Grad Celsius trinkt. Da hat man wirklich am meisten Spaß mit so einem Glas. Und je älter die einzelnen Abfüllungen werden, desto mehr übernimmt dann ja das Fass, das Aromenzepter. Also so ab 15 Jahren Reifung, beziehungsweise auch bei der Natura-Serie, da eignen sich, wie gesagt, auch ja, 20 Grad, maximal 21, aber eher 20 Grad wirklich am besten. Und wenn man jetzt ja, Glenlivet nicht nur pur trinken möchte, sondern auch mit Speisen kombinieren, da gibt es halt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das Problem ist nur, ja, der Geschmack darf wirklich nicht so aufdringlich sein. Wie gesagt, Glenlivet ist ein dezentes Teil. Wenn man da jetzt Schweinebraten mit Knödeln nimmt, ja, dann könnte man sich den Whisky auch sparen, weil da wird man nicht viel davon mitbekommen. Also da würde ein Glenlivet Single Malt einfach gnadenlos untergehen. Also ebenso bei Rezepturen, bei denen Sahne oder Fett eine Rolle spielt. Aber bereitest du jetzt Speisen zu, die vor allem auf Kräutern, Früchten oder Gemüse basieren, dann hebt das Bouquet der meisten Glenlivets wirklich auf ein neues Level. Möchtest du jetzt zum Beispiel Fleisch nehmen, also möchtest du bei dem Gericht nicht auf Fleisch verzichten, dann wäre zum Beispiel im Falle von Glenlivet wirklich Wachtel oder Bayonne-Schinken eine gute Wahl. Und was noch hinzukommt, was sehr spannende Zutaten sind für Speisen als Begleitung zu einem Glenlivet, sind Mozzarella, Masala oder eine riesen Palette an Früchten. Mango, Trauben, Bananen, Birnen, Erdbeer, Orangen und natürlich allem voran Äpfel. Und hast du jetzt mal versucht, im Purgenuss, wenn wir jetzt mal vom Food Pairing, also von der Kombination mit Speisen mal wieder zurückgehen zum Purgenuss, hast du da mal versucht, dir eine Übersicht über das Portfolio von Glenlivet zu machen. Also, ich muss wirklich sagen, konzentrierst du dich ausschließlich auf das Kernportfolio, dann mag das noch funktionieren. Nimmst du dann aber noch die limitierten Editionen und die Qualitäten des Duty-Free-Bereichs dazu, boah, dann wird das schon echt anstrengend. Ich möchte dir mal die Suche etwas erleichtern und dir neben dem Standardangebot von Glenlivet eine Handvoll Single Malts zeigen, die du als Fan dieser Destillerie probiert haben solltest. Zum einen, weil sie dir wirklich tolle Genussmomente liefern und zum anderen, weil sie, ja, wie ich finde, einfach so in das Repertoire des Whisky-Fans reingehören, dass man sie einfach mal probiert haben soll, weil Glenlivet ist halt wirklich eine Festung im Bereich Single Malt Whisky und in gewisser Punkten auch irgendwo so eine Messlatte. Zum einen habe ich mal den Klassiker da, also den Glenlivet 12 Jahre. Den habe ich jetzt sogar hier, den habe ich für diese Episode vorbereitet und gieße mir jetzt mal von dem Glenlivet etwas ein. Ich habe die Flasche vorher schon länger rausgestellt, um sie ein bisschen so auf Raumtemperatur zu bringen, bisschen höher vielleicht, also so um die 20 Grad. Und ja, den 12-Jährigen habe ich jetzt ausgewählt, weil wie gesagt, das ist das Flaggschiff der Destillerie. Und es ist ein Single Malt Whisky, den du auch wirklich beinahe in jedem besser sortierten Supermarkt findest. Und in der Nase, ja, das ist ja ganz typisch Glenlivet. Der ist leicht, der ist dezente Aromen, fruchtig, allem voran reife Birne, ein Hauch Apfel auch. Also der Newmake-Stil kommt noch voll durch. Und das Spannende an dieser Birne ist, die ist wirklich überreif. Also die trieft schon richtig vor Flüssigkeit, vor Saft. Und dann kommt noch etwa so Getreide, bisschen mineralische Spur und so ein ganz leichter Hauch Vanille. Und das Schöne an diesem Whisky, das habe ich jetzt mehrmals in der Vorbereitung zu dieser Episode ausprobiert, wenn du die Temperatur, wie gesagt, so Pi mal Daumen bei 20 Grad hast, dann kommt ja noch so wirklich schönes Aroma raus von frischem Brot und, ganz spannend, Butterspekulatius. Also wenn man weiß, wie man nach Aromen in einem Single Malt suchen muss, dann macht auch schon der 12-Jährige von Glenlivet wirklich richtig Spaß und das für wenig Geld. Aber wie gesagt, wie auch schon zu Beginn der Episode erwähnt, ich finde es einen katastrophal schlechten Einsteiger-Whisky. Nicht, weil dieser Whisky per se schlecht ist, sondern weil man halt einfach als Einsteiger aus meiner Erfahrung heraus nicht viel, ja, Wow-Erlebnisse bekommt. Und wenn ich jetzt mal den ersten Schluck nehme, dann ist es wirklich spannend, weil normalerweise soll man den ersten Schluck eines Whiskys nicht beurteilen, weil der Mund muss sich erstmal an den Alkohol gewöhnen, also erstmal ein bis zwei Schlucke nehmen, dann mit der Zunge rumspielen, dass sich der Mund an den Alkohol gewöhnt. Aber bei diesem Whisky, ja, der ist schon zu Beginn so auffallend weich, dass er eigentlich gar nicht mehr weicher werden kann. Wobei ich schon fast sagen würde, der ist schon fast zu weich. Und da muss ich sagen, das liegt in erster Linie an dem Alkoholgehalt. Also der hat jetzt, der Massenwhisky, der er ist, hat er 40 Volumenprozent. Und das ist halt in diesem Fall zu wenig. Also er wurde von Destillerieseite schon so stark heruntergedünnt auf 40 Volumenprozent, dass er für meinen Geschmack schon ein bisschen zu ölig wirkt. Und das ist wirklich häufig die Gefahr bei Malts, die im Bereich von 40 Volumenprozent sind. Das sind einfach die 40 Volumenprozent das gesetzliche Minimum, aber nicht das Optimum für den Whisky. Und durch diese immense Öligkeit bekommt er zudem einen mittelschweren Körper. Und für meinen Geschmack, muss ich wirklich sagen, passt das jetzt nicht so gut zu den feinen Aromen, die er in der Nase hat. Wenn man jetzt aber mal ausblendet, ja, dann kommen hier auch einige Aromen wie Apfel, Vanille, ja, also wirklich so Klassiker im Single Malt Bereich. Nichts unbedingt, was einen jetzt aus den Socken haut, womit man aber durchaus Spaß hat. Also hinsichtlich Aromen ist es, wie gesagt, ein guter Whisky. Aber sein niedriger Alkoholgehalt, der killt aus meiner Sicht aber die Textur. Aber nichtsdestotrotz, für einen Preis von rund 30 Euro ist das wirklich ein Jammern auf hohem Niveau. Wichtig ist aber, wie gesagt, also den Tipp, den ich dir geben kann, der Glenlivet 12 Jahre wird umso besser, je wärmer du ihn trinkst. Denn dann bekommst du einfach die meisten Aromen präsentiert. Und wie gesagt, der 12-Jährige ist ja so der Einstieg neben dem Founders Reserve in das Portfolio von Glenlivet. Und ja, und danach kommt dann relativ, wird es in schnellen Schritten älter. Und du bekommst dann ja so verschiedene, definitiv verschiedene Aromen, aber auch verschiedene Fässer angeboten. Das heißt, du hast zum Beispiel mit dem Glenlivet 15-jährige French Oak, hast du einen Whisky, der in französischen Limousin-Eichenfässern reift. Der 18-jährige, der ist dann wieder so eine Kombination aus Ex-Bourbon und Ex-Sherry-Fässern. Und ja, einer der Standard-Whiskys, wo ich wirklich sagen muss, das ist irgendwie so einer meiner Allzeits- und Langzeitfavoriten, ist Glenlivet Natura, vor allem der Oloroso Sherry Cask. Also das ist so ein Whisky, den habe ich auch in einer der letzten Episoden erwähnt, unter so, den, so einer Top-Liste an tollen und günstigen Whiskys. Dieser Whisky ist so genial und das bei Pi mal Daumen 50 Euro. Also die Qualität, die der Glenlivet Natura Oloroso Sherry Cask liefert, den liefern manche Whiskys nicht im Bereich von 100 Euro. Also das ist so wirklich so ein, muss ich sagen, so ein Glanzstück dieser Destillerie. Also mit wirklich einem brutal guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wenn du jetzt mal abseits des Standardportfolios gucken möchtest, dann, ja, dann musst du teilweise schon wirklich gut suchen, denn nicht jeder Malt dieser Destillerie, den wirst du, nicht jeden davon wirst du so einfach finden, wie die gerade genannten. Also es gibt zahlreiche limitierte Qualitäten, die du nur noch auf Messen, auch in Online-Aktionen oder ja durch Szene-Kontakte findest. Also solltest du mal die Gelegenheit haben, dann solltest du wirklich mal ein Glas von folgenden Glenlivet Single Malts probieren. Zum Beispiel den 1851er 18 Jahre, den Masters Distillers Reserve Small Batch oder der Glenlivet Alpha. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal die Szene-Kontakte angesprochen, die auch natürlich wichtig sind, um an besondere Single Malts zu kommen. Und da möchte ich, wie gesagt, dich nochmal einladen in den Alpha Spirits Whisky Club auf Facebook. Dort, wie gesagt, dort bekommst du Zugang zu einer tollen Community von leidenschaftlichen Whisky-Fans und das eine oder andere Mal auch die Möglichkeit, an seltene Single Malt Whiskys zu gelangen. Also wie gesagt, ich lade wirklich herzlich ein, zu uns in die Facebook-Gruppe, dem Alpha Spirits Whisky Club zu kommen. Den Link zu der Gruppe, den findest du auch nochmal in der Beschreibung dieser Episode. Solltest du irgendwelche Fragen zur Episode oder Wünsche für kommende Episoden haben, dann kannst du gerne Kontakt aufnehmen zu uns über alphaspirits.com und dort einfach das Kontaktformular verwenden. Bis nächste Woche, viele Grüße, Philipp.